Hallo, sag mal, von was träumst du eigentlich? Wohin schweifen deine Gedanken tagsüber ab? Was ist diese eine Sache, die du schon immer einmal machen wolltest? Aber irgendwas fehlt noch. Vielleicht noch der Mut? Vielleicht auch die Vorbilder? Oder vielleicht auch noch ein liebevoller Schubser? Dann ist mein Podcast Lunchbreak Stories genau das Richtige für dich. In inspirierenden Interviews trete ich in die Fußstapfen von Frauen, die den Schritt in die Selbstständigkeit bereits gewagt haben. Authentisch, ehrlich, ungeschönt und ungefiltert. Fernab jeglicher Glamour-Welt, sondern wie geht's uns wirklich als Unternehmer und Unternehmerinnen? Immer mit einer Portion Optimismus, Feminismus und ganz klar vielen, vielen Learnings für dich persönlich, aber auch für dich und dein Business. Das sind die Lunchbreak Stories. Hör rein beim Podcast-Dealer deines Vertrauens und unter www.lunchbreakstories.at. Mein Name ist Julia Oswald und wir hören uns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lunchbreak Stories und das ist bereits Episode 97. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir, Verena Tietze. Eine Frau mit einer beeindruckenden Karriere, die sie von Hongkong nach Wien bis hin zu Berlin und wieder retour geführt hat. Sie hat für MTV Networks gearbeitet, war Society- und Kulturjournalistin, PR-Expertin und mittendrin im Medienzirkus. Eine Bilderbuchkarriere, könnte man sagen. Bis das System ruckelt. 2020 trifft sie ein Burnout mit voller Wucht. Wenig später folgt ein Alkoholentzug. Und dann fängt sie nochmal ganz von vorne an. Heute ist Verena nicht nur Autorin, Kabarettistin, Podcasterin, sondern steht auch mit ihrem Soloprogramm erfolgreich ins Burnout auf der Bühne und verarbeitet ihre Erfahrungen auf eine Weise, die unter die Haut geht. Wir sprechen über ihren Weg, ihre Erkenntnisse und darüber, warum Scheitern manchmal der Anfang von etwas viel Größerem ist. Und weil das Leben weitergeht, und zwar richtig, haben wir uns für diesen Sommer schon eine Challenge gesetzt. Kitesurfen am Neusiedlersee. Stay tuned. Bleibt dran für ein ehrliches, intensives und inspirierendes Gespräch mit Verena Tietze. Los geht's! Ja, hallo Verena, schön, dass du heute bei mir bei den Lunchbreak Stories zu Gast bist. Ich freue mich irrsinnig. Und ja, für alle, die dich noch nicht kennen, ich stelle dich ganz kurz vor, sollte ich was vergessen, bitte ergänze.
Ja, vielen Dank für die Einladung übrigens.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, du bist Kabarettistin, Podcasterin, Entertainerin und Autorin. Mhm. Habe ich was vergessen?
Puh, ja, na, das reicht einmal. Das reicht einmal für den Anfang.
Reicht das für den Anfang? Sehr gut. Das war aber nicht immer der Fall und wir werden heute auch darauf zu sprechen kommen, wie du sozusagen in deine Selbstständigkeit gestartet bist. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen weiter ausholen, denn ich habe in einem anderen Podcast mit dir gehört, dass du eigentlich einen Teil deiner Kindheit in Hongkong verbracht hast.
Ja, das stimmt. Ja, da gehen wir wirklich weit in die Vergangenheit.
Wir gehen kurz und weit in die Vergangenheit, weil ich glaube, dass dein Entertainer-Gen bereits dort präsent war und würde einfach gerne kurz mit dir darüber sprechen, wie das für dich als Kind war, in Asien sozusagen aufzuwachsen, also wirklich komplett konträr zu deinem Leben hier in Österreich, beziehungsweise dann auch der Reverse Culture Shock, als du dann wieder hierher gekommen bist ins beschauliche Österreich. Mhm. Dass wir vielleicht einfach ganz kurz darüber sprechen, wie so ein bisschen deine Kindheit war, warum du dort warst, wie das für dich war und wie das Zurückkommen war und dann steigen wir sozusagen ein in deinen weiteren Werdegang.
Okay, ja, sehr gerne. Hongkong war für mich eigentlich meine Heimat, also im Sinne von, dort habe ich mich zu Hause gefühlt. Ich war 2 Jahre alt, als wir dorthin gezogen sind. Das heißt, das, an was ich mich erinnere, das ist Hongkong. Also ich kann mich nicht erinnern an das davor. Da waren wir zwar in Österreich, aber ja, da gibt es nicht mehr viel, was hängen geblieben ist. Und ich war dann im Kindergarten in Hongkong und in der Volksschule in Hongkong und war dort in einer es war eine internationale Schule. Das heißt, ich war umgeben von Kindern aus aller Welt. Also meine beste Freundin war eine Schweizerin, eine Thailänderin, eine Chinesin, ein Spanier, ein Engländer. Also das waren so meine engsten Friends. Und es gab noch einen anderen Österreicher in der Klasse, aber nicht mal das war für uns wichtig. Also es war so international, dass es von Anfang an wurscht war, wo du herkommst, ja, weil es halt so durchmischt war. Und der Kulturschock kam erst wirklich in Österreich. Also da kam der Kulturschock, weil da war ich dann 11 Jahre alt und kam in ein katholisches Privatgymnasium mit ausschließlich österreichischen Kindern. Und das ist mir total gegen den Strich gegangen, weil ich mir gedacht habe, was ist hier los? Warum sind alle so engstirnig und so, also so, was ist das Gegenteil von divers? Also einfach ganz schwer für mich zu greifen, dass es nicht so Multikulti war. Also es war so umgekehrt quasi. Für mich war das ganz normal, dass ich auch sehr viel Englisch spreche in meinem Alltag als Kind schon und mische dann zwischen Englisch und Deutsch zum Beispiel. Und ich konnte auch damals kein Österreichisch. Also ich konnte kein Wienerisch und auch kein Niederösterreichisch und kam dann hier mit 11 eben da an den Stadtrand von Wien und die waren alle ganz perplex, weil ich habe so Hochdeutsch geredet und auch das hat ihnen nicht gepasst, ja. Also da waren sie, du bist doch ein Piefke, du gehörst hier nicht her und so. Und da habe ich mir echt gedacht, so Leute, was läuft denn hier eigentlich falsch, ja. Also es war für mich, das war das Schwierige. Also mit 11 hier in Wien Fuß fassen, war sehr schwierig. Hongkong und dieser internationale Kindergarten und die Schule. Und ich habe dort auch chinesisches Ballett getanzt mit nur ausschließlich Chinesinnen. Das war alles die Norm. Das war alles normal für mich. Ja. Und hier war es dann ein bisschen schwieriger, das Ganze. Und ich habe auch Probleme gehabt, mich hier einzufinden, muss ich sagen. Das hat eine Zeit lang gedauert. Ja.
Voll spannend.
Ja,
Und wie ist es dann weitergegangen nach deiner Schulzeit in der Klosterschule? Wie für was?
In der Klosterschule? Nein. Ja, ich wollte dann auch schnell weg. Also zuerst vielleicht noch dazu zu sagen, ich wollte unbedingt in die internationale Schule in Wien, nur war die sehr weit weg von meinem Elternhaus. Und deswegen ging das dann nicht. Aber das wäre mir eigentlich sehr recht gewesen, weil ich wollte dieses Internationale nicht jetzt aus Gründen, aus Reflexion, sondern einfach, weil ich mir dachte, da fühle ich mich wohler. Ja. Und mit 18 bin ich dann nach Spanien gezogen. Also mit 18 habe ich mir dann gedacht, so weg hier. Ich brauche wieder was anderes. Ich brauche eine andere Luft. Und habe als Au-pair in Spanien gearbeitet und Spanisch gelernt und dann auch gekellnert in Barcelona und ja, war in Valencia und so. Und auch danach war ich kurz in Wien, habe es auch nicht ausgehalten und bin dann nach Berlin und habe in Berlin studiert und gearbeitet. Und habe
also
einige Jahre in Berlin verbracht.
Okay.
Schon auch, habe in Wien auch studiert eine Zeit lang, aber bin dann noch mal weg, ja, bin dann noch mal weg gewesen.
Genau. Spannend.
Mhm.
Und dann hast du ja recht viel gearbeitet und das war dann aber wieder in Wien, oder hast du in Berlin dann schon zu arbeiten begonnen oder wie war das dann?
Ja, ich war dann in Wien bei MTV damals und habe nebenher noch studiert und bin da schon so in diese Medienbubble gerutscht. Ich habe ja dann in Wien auch nochmal den Magister in Publizistik gemacht, also Theaterwissenschaft, Publizistik, es war alles schon so ein bisschen meine Welt. Und genau, und dann kam ich nach Wien, da war ich so 26, glaube ich, und habe dann als Journalistin gleich mal angefangen und war dann bei so einem Boulevardblatt in Österreich. Und genau, bin dann so vom Journalismus in die PR-Blase gerutscht und damals fing das schon so an, work hard, party hard und bisschen Glitzerwelt und sehr viele Partys, sehr viele Events. Dann war das eigentlich mein Beruf, weil ich war dann auch Society-Journalistin und habe dann halt als Job, bin ich dann auf Partys gegangen abends und war immer bis eins unterwegs und dort gab es überall gratis Alkohol. Das heißt, der Alkohol war dann da schon stets mein treuer Begleiter, würde ich mal sagen.
Und wie ist es dann gekommen, dass du, also mittlerweile bist du ja Kabarettistin und dein Kabarettprogramm heißt ja quasi erfolgreich ins Burnout. Wie
genau.
Ist es dann so weit gekommen? Wie kommt man erfolgreich ins Burnout? Wie hat sich das bei dir gezeigt?
Ja, also bei mir war es die wunderbare Mischung von nur, also ganz viel arbeiten, mich auch noch auch definieren über meine Arbeit und das, was die anderen sagen, also nicht, was ich von mir denke, sondern was meine Chefs und Chefinnen von mir denken, meine Kolleginnen, was Männer von mir denken. Also mein Selbstwert war ganz klein und ich habe mir ganz viel im Außen geholt. Das ist ein super Rezept schon mal für Burnout. Dann ganz, ganz viel arbeiten und bei mir der dritte große Punkt war ganz bestimmt der Alkohol. Also, dass ich als Entspannungsmittel mir den Alkohol ausgesucht habe und nicht Yoga und Meditieren und im Wald spazieren und gesunde Dinge, sondern wirklich einfach eine unfassbare Arbeitswoche und dann fast jeden Abend in der Bar die Entspannung suchen, vielleicht auch noch bei einem fremden Mann. Und das ist ein Strudel, das ist ein Teufelskreis, der, also das ist sich alles hinten und vorne nicht ausgegangen. Gott sei Dank hat mein Körper dann die Reißleine gezogen und gesagt so, that's it, Verena, vorbei ist es mit dir. Und ich bin dann mit Pauken und Trompeten in ein Burnout geschlittert und von einem Tag auf den anderen war es bei mir aus. Also das war am 5. Februar 2020, kann ich mich sehr gut erinnern. Da war es einfach aus. Ich hätte nicht in die Arbeit gehen können. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, nicht mehr denken, nichts mehr. Und meine Mama hat mich dann ins Spital gebracht und da war es dann vorbei, erstmal.
Und hast du dann gleich gedacht, okay, das muss jetzt wohl ein Burnout sein? Oder warst du einfach komplett verwirrt und perplex, so quasi, was ist jetzt los? Ja. Oder war das für dich gleich greifbar?
Nein, gar nicht. Es war gar nicht greifbar. Es war so, was? Nein, ich habe Rückenschmerzen und ja, ich kann meinen Rücken nicht bewegen. Und dann habe ich auch noch angefangen zu seufzen die ganze Zeit. Aber in meinem Kopf war es so, ja, aber ich muss in die Arbeit. Ich muss jetzt dann in die Arbeit. Also ich bin verantwortlich für 20 Sendungen hier in meinem TV-Sender da und ich bin wichtig und ich muss meine E-Mails beantworten und hier, das muss schnell gehen und so. Also es war mir gar nicht klar und die ersten Wochen bin ich komplett kopflos herumgelaufen, habe nicht mehr essen können, bin dann zu meiner Mutter gezogen oder was heißt gezogen? Ich saß dort einfach rum, ja, also weil ich nicht mehr Essen machen konnte für mich oder Wäsche waschen, nichts mehr. Und eine Psychiaterin hat dann Wochen später gesagt, so, das ist ein Burnout und selbst da habe ich mir so gedacht, so, nein, das kann nicht sein. Mir passiert das doch nicht. Ich bin eine erfolgreiche, driven, junge Frau. Das kann nicht sein. Also ich glaube auch, dass es vielen so geht, die ein Burnout haben. Das ist nicht so, ach ja, jetzt habe ich dieses Burnout und lehne mich zurück. Nein, bei mir hat das Monate gedauert, um das zu kapieren überhaupt, dass das ein Burnout ist, was ich da habe. Und dann auch noch Monate später, aha, und ein Alkoholproblem habe ich auch. Also das will man ja auch nicht wahrhaben, besonders in Österreich, wenn man halt abends After-Work-Drinks trinkt zur Entspannung und am Wochenende halt viel, naja, ja, kann man ja machen, oder? Also
es ist total, ich glaube, das ist so die Gesellschafts-, wie sagt man da, die gesellschaftlich anerkannte Droge Nummer 1, das ist total genau, in Ordnung. Ja. Und wenn du nicht trinkst, ist so, na, Gicke, komm bitte ein Glas, weil wirst du ja wohl trinken können, jetzt stoß mal an und so.
Also, ja, das ist eher, schon so eher komisch, wenn du gar nicht trinkst. Ja, also ich war ja, bis zum Burnout war ich ja ein funktionierender Teil der Gesellschaft. Also nach außen hin eben dieses guter Job, erfolgreich mit Anfang 30, viel Party, viele Verehrer und so, also so nach außen, so ein Glitzerleben und es war innen ganz leer und traurig, also ja, das klingt so klischeehaft, aber genau so war es, ja.
Wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst, auch mit dem Wissen, das du jetzt hast über das Burnout und dass es ein Burnout war, würdest du jetzt, wenn du darauf zurückblickst, erkennen, dass bestimmte Dinge schon irgendwie nicht gesund waren, also wenn du jetzt darauf, jetzt hast du ja doch einen anderen Blick und hast dich mit dem Thema beschäftigt und so weiter, dass du jetzt sagen könntest, da hätten eigentlich bei mir schon die Alarmglocken schrillen müssen, dass ich mal auf die Bremse steige. Oder ist das einfach so schleichend gegangen, dass du sagst, das hätte ich gar nicht gemerkt, weil ich es ja auch am Anfang gar nicht gewusst habe, dass es überhaupt Burnout ist und dass ich auch eine Alkoholsucht habe etc. Oder gab es so den Punkt, wo du jetzt im Nachhinein sagst, na, das ist eigentlich schon komisch, hätte mir auffallen können oder...
Ja, das ist ganz schwer jetzt. Also im Nachhinein, ja, sehe ich vieles, aber hätte ich es gewusst, hätte ich früher was getan. So, ja.
Ja.
Und ich war aber, also ich war gar nicht reflektiert. Ich war so auf einer Schiene unterwegs mit Vollgas. Ich habe das Gefühl, dass auch heute schon mehr darüber gesprochen wird. Also so mentale Gesundheit und so ist ja doch in den Vordergrund gerückt, Gott sei Dank. Das war damals auch noch nicht so. Und ich habe also, was ich zum Beispiel schon weiß, ist, ich habe mich schon immer wieder gefragt, so Verena, du trinkst schon sehr viel. Also so, weißt du, ich habe schon extrem viel getrunken, das ist mir schon aufgefallen. Ich hatte aber natürlich viele Freundinnen und Freunde, die auch alle viel trinken und dann fällt es weniger auf. Und ich konnte nicht alleine sein, gar nicht. Also ich wollte nicht alleine zu Hause sitzen. Das war schwierig und das weiß ich jetzt, ist, weil ich mit meinen Gedanken schon gar nicht mehr alleine sein konnte, weil ich einfach. Ich weiß jetzt auch, dass ich eine Angststörung hatte. Das war mir damals auch nicht bewusst. Ja, ich hatte Panikattacken und solche Sachen. Aber wenn du das nicht weißt, betitelst du es nicht als Angststörung, sondern du hast halt dann Ängste und bist nervös und dann trinkst halt ein Gläschen Wein oder triffst dich mit wem, um dich abzulenken, weil du eben noch nicht diese Reflexion hast, dass da was nicht ganz richtig ist. Ja, also ich glaube, diese Angststörung zum Beispiel, die habe ich seit der Kindheit. Die arbeite ich auch auf, in der Therapie immer noch und so. Und Alkohol verbessert die Angst ja kurzfristig. Also wenn du nervös bist oder weißt du, so unentspannt, dann hilft ja ein Glas Wein oder zwei oder drei, dass ich mich entspanne. Und genau, also das heißt, es klappt ja kurz. Und das habe ich so halt gemacht, ja. Und der Teufelskreis ist aber, dass Alkohol in Wirklichkeit ein Depressivum ist, also dich eigentlich immer depressiver macht, je mehr du davon trinkst und diese Angststörung natürlich eigentlich schlimmer wird. Also kurzfristig nach zwei, drei Gläsern geht es dir vielleicht besser, aber wenn du immer wieder Blackouts am Wochenende hast, dann schämst du dich ja und weißt nicht mehr, was du getan hast und das befeuert die Angst, das befeuert die Depression. Es ist auch ganz schlecht für die Psyche, wenn man zu viel trinkt und so. Und ja, all diese Bilder, die ich dir jetzt aufmache, die kann ich jetzt nach 5 Jahren Therapie dir so wiedergeben. Aber nichts davon wusste ich. Und sonst wäre es nicht so weit gekommen.
Ja, das denke ich mir. Der Grund, warum ich gefragt habe, ist, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hört uns jetzt gerade jemand zu, ist vielleicht auch gerade total auf Schiene, macht viel, arbeitet viele Stunden und denkt sich vielleicht
Ja.
auch manchmal in ruhigen Momenten, puh, ist vielleicht ein bisschen zu viel oder auch vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol im Spiel. Und da habe ich mir gedacht, ich frage dich das einfach einmal. Vielleicht gibt es bei dir so einen Moment, wo du gesagt hast, puh, da hätte ich es eigentlich merken können. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht, wenn jemand gerade zuhört, so,
Ja, also mein Tipp ist auch, wenn du, also was ich zum Beispiel jetzt sehr oft mache, ist alleine im Wald spazieren gehen. Wenn das nicht mehr geht, weil man mit den Gedanken nicht mehr alleine sein kann, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Also, wie geht's dir, wenn du ganz alleine bist und du nicht TikTok scrollst und nicht Netflixt und dich nicht ablenkst, sondern wie geht's dir mit dir? Das kann ich so mitgeben, weil das kann ich jetzt schon viel, viel besser. Das konnte ich früher nicht. Ich konnte früher gar nicht mit mir alleine im Wald sein, weil was mache ich denn da? Und ich glaube, das ist einfach ein gutes Zeichen zu sehen, wie ist mein Verhältnis zu mir? Also, weil wir können uns so viel ablenken. Wir können Netflixen, wir können Party machen, wir können einen Partner, Partnerin haben, die uns auch ablenkt. Also wir können ja ständig im Außen sein und gar nicht schauen, so wie geht's mir, wenn es still ist. So, das wäre so
Ja,
ein Tipp vielleicht.
das ist ein sehr
Ja.
guter Tipp, ja.
Ja. Ist gar nicht so einfach, nämlich. Gar
Nein,
nicht
das
so
glaube ich.
easy.
Ja, ich glaube, man muss sich da langsam dran gewöhnen und zu sagen, weil, genau, wie du gesagt hast, man könnte sich ja ständig ablenken. Also, wir sind sowieso, glaube ich, so die am abgelenkteste Generation überhaupt mit
Ja,
all den Dingen.
absolut.
Ja, also von dem her, man schafft es ja ganz gut, diese Dinge auch zu betäuben, die vielleicht mal heraufgeholt gehören. Mich würde jetzt interessieren, fast forward, also du bist in diesem Burnout, du machst Therapie, du anerkennst, ja, es ist ein Burnout, es ist eine Alkoholsucht. Wie ist es denn weitergegangen bei dir? Weil mittlerweile bist du erfolgreiche Kabarettistin, du bist Entertainerin, du hast einen super Podcast, du hast ein Buch geschrieben. Wie kamst du sozusagen aus diesem Loch, sage ich jetzt fast einmal, heraus, aus diesem kompletten Zerbruch eigentlich und hast ein neues Leben gestartet und rein auch in die Selbstständigkeit gestartet?
Ja. Ja, da ist jahrelange Arbeit jetzt hier hinter mir. Das ist nicht schnell. Also das waren, also eigentlich eh recht schnell, weil es, wir sind jetzt 5 Jahre später. Aber das ist ein harter Weg. Also das möchte ich auch gar nicht beschönigen. Ich war wirklich in einem massiven Burnout und ich habe 2 Rehas hinter mir. Also ich habe 3 Monate eine Alkoholreha hinter mir. Das war so der Startschuss. Das war Ende 2020, also vor 4 Jahren. Da hat so richtig die Heilung begonnen. Ja, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Danach kam noch eine Burnout-Klinik ein paar Monate dazu. Das heißt, ich war ein halbes Jahr stationär wirklich in Kliniken. Und dann wusste ich erstmal nicht im April, Mai, so was 21, wusste ich erstmal gar nicht, was ich tun soll mit meinem Leben. Ich wusste nur, ich kann nicht zurück in die PR-Branche, weil ich habe wirklich Panikattacken gehabt, wenn ich nur darüber nachgedacht habe. Also in einen Konzern zu gehen, eine diese Struktur mit Chefs, Chefinnen und so, das, also heute geht das auch nicht mehr. Also es ist, ich bin meine Chefin und that's great. Und mehr, ich glaube, also die nächsten Jahre siehst du mich nicht in einem Konzern, wirklich. Und genau, da war ich dann einen Sommer lang Kitesurfen am Neusiedlersee und habe als Kitesurf-Assistentin gearbeitet. Ja, also so auch ein bisschen Klischee, so weißt du, Wassersport und so. Leider konnte ich mir Mexiko nicht leisten, also wurde es der Neusiedlersee, wo ich saß und auf das glitzernde Wasser geschaut habe. Und ja, das, was ganz arg ist, ist, das Leben ist dann plötzlich so roh. Also es war so ein tiefer Fall. Also man muss sich schon denken, eine als Single-Frau, ja, Anfang 30, arbeitslos, krank, in einer Alkoholentzugsklinik zu sitzen, das ist schon rock bottom. Da geht dann schon nicht mehr so viel nach unten, ja. Also das war schon wirklich weit unten und da, das Schöne ist, das hat so eine schöne Rohheit. Also ich saß dann da am Neusiedlersee und habe mir gedacht, jo, und jetzt alles ist möglich. Alles ist möglich. Und da habe ich dann angefangen, dieses Buch zu schreiben, das erste, und habe das so ein bisschen rumgereicht und auch an Leute vom Burgtheater und so. Und die Leute waren so begeistert. Die waren so, Verena, das ist einfach so heftig, diese Geschichten und was du da durchgemacht hast und wie du sie erzählst. Und das war so dann der Anfang von allem, weil dann hatte ich eine Coachin und die hat irgendwann dann so gemeint, na, willst du es mir nicht vortragen, irgendwas aus dem Buch? Und ich so, nein, um Gottes Willen, ich doch nicht. Ja, und dann habe ich was vorgetragen und habe gemerkt, das ist es, das macht mich so glücklich. Also jeder Schritt, der jetzt passiert ist, der macht mich sehr glücklich. Also das Schreiben des Buchs hat mich so glücklich gemacht, dann auf die Bühne zu gehen, hat mich sehr glücklich gemacht. Da habe ich dann 5 Minuten vor 10 Leuten eine Szene aus dem Buch vorgetragen und ich habe mir gedacht, boah, das is it, ja. Da sind wir, wo sind wir jetzt? Da sind wir im Jahre 22, Anfang 22. Und dann hat mir die Chefin von der Kulisse einen Spot angeboten für eine Premiere, also dass ich 90 Minuten ein Programm fülle. Und ich habe einfach gesagt, ja. Ich wusste nicht, wie das funktionieren soll. Aber ich habe mir gedacht, yes, let's do it. Ja. 1000 Tode gestorben in diesem Jahr. Aber im November 22 habe ich dann ein 90-Minuten-Programm einfach da abgeliefert. Und dann 23 kam dann schon der Podcast mit Professor Michael Musalek, wo ich ganz viel über diese Reise erzähle, ganz viel über Sucht, über Depressionen, über Burnout, über all diese Themen. Und was kam dann? Ja, und jetzt verliere schon den Faden meiner eigenen Geschichte. Ja, und dann kam die neueste Premiere, und das ist jetzt ein Kabarett. Also das ist auch neu, weil das Stück davor war noch kein Kabarett, das war quasi nur das Buch auf der Bühne. Mhm. Und das habe ich auch nur eine Handvoll mal gespielt, und jetzt hatte ich im November 24 hatte ich mein Kabarettdebüt, das dauert fast 2 Stunden und war vor 400 Leuten im Orpheum, ausverkauft, irre, einfach nur irre. Und das spiele ich jetzt seit ein paar Monaten. Und
Wahnsinn.
Die Bühnen werden immer größer und größer. Ich bin es dann im Mai, bin ich im Theater Akzent. Das sind, glaube ich, 500 oder 600 Leute. Also weiß ich auch nicht, wie ich es schaffen soll, aber ich weiß, ich werde es schaffen. Ja, also es ist eine verrückte Reise, die da so, ja, verrückt. Es ist verrückt.
Wahnsinn, Wahnsinn. Mm. Würdest du sagen, dass dadurch, dass du wirklich so dieses, ja, man kann nicht sagen, you hit rock bottom, wie du das gesagt hast, so quasi tiefer geht's jetzt gar nicht mehr, sitze ich da am Neusiedlersee, okay, und was jetzt? Würdest du sagen, dass dir das aber eigentlich nochmal so richtig einen Auftrieb oder Aufwind gegeben hat, zu sagen, okay, und jetzt gehe ich es einfach an und jetzt komme, was wolle, und ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch und mache die Dinge, die mir Freude machen? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, also dieses eben, was ich da so erwähnt habe, dieses rohe Gefühl, wenn du da so weit unten bist, das hat, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Also es ist so, es ist schrecklich, es ist furchtbar. Ein Burnout zu haben ist furchtbar, wirklich. Ich wünsche es niemandem, aber es war der Start in dieses Leben. Also, und jetzt bin ich glücklicher, als ich es jemals zuvor war. Also ich glaube, da ist auch immer so ein bisschen eine Wahrheit drin, weißt du, dass wenn es wirklich so hart kommt und das Leben dir so hart mitspielt, dass da aber was sehr Schönes drin liegen kann. Und das liest man oft, und das, also ich habe das schon oft gehört, und wenn man dann aber so weit unten ist, dann denkt man sich, ja, das ist schön, das ist sehr schön, dass ihr das so sagt, aber ja, ich liege hier trotzdem im Matsch, im Neusiedlersee. Nein, aber es stimmt. Also es ist natürlich, die Türen, die sich geöffnet haben, die hätten sich nie geöffnet, während ich trinkend als PR-Managerin gearbeitet habe. Also ich hätte mich das auch nie getraut. Also und du hast auch gefragt, wie ich das geschafft habe. Vielleicht nur so auch noch als Tipps für Leute. Natürlich ist mein größter Tipp, ist bei mir klar, also den Alkohol minimieren. Für mich ist er einfach ganz weg, weil ich halt süchtig war. Ja, also ich trinke nicht mehr seit 4 Jahren. Aber ich kann nur auch mitgeben, weniger ist besser, weil wir dann viel klarer sind im Kopf. Dann Sport. Ich bin jetzt sehr, sehr sportlich. Das habe ich mir gehalten. Seit ich nüchtern bin, mache ich unglaublich gerne Sport und auch sehr, sehr gerne Wanderungen oder gehe so gern spazieren. Yoga. Ich liebe Yoga. Aber ist ja wurscht. Also es ist wirklich egal, wenn du gerne Tennis spielen gehst, Volleyball. Es ist mir egal. Mach irgendwie sowas. Eher als in die Bar gehen. Also ich möchte niemandem verbieten, in die Bar zu gehen, aber wenn es geht, einmal einen Abend. Ich habe auch eine Zeit lang im Chor gesungen, hat mich auch glücklich gemacht. Also ich spiele Gitarre momentan, das macht mich auch glücklich. Also es gibt so gute Sachen, die nicht schädlich sind und Spaß machen. Und dann gibt es Dinge wie jeden Tag saufen, das macht dich vielleicht auch kurz glücklich, aber das ist halt nicht so gesund. Und ja, das kann ich vielleicht noch so mitgeben, ja.
Sehr gut. Ja. Hast du Tipps vielleicht für jemanden, der gerade zuhört und die vielleicht auch nach einer Krise oder ja irgendwie beruflichen Neuorientierung sagt, okay, ich starte jetzt in ein neues Leben. Hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagst, okay, das hat mir geholfen auf dem Weg, also auch diese komplette berufliche Neuorientierung? Gibt es da irgendwas?
Ja, also was mir sehr geholfen hat, ist Therapie. Also natürlich muss nicht jede und jeder Therapie machen, das ist mir ganz klar. Aber wenn man ein bisschen eine Unterstützung hat oder Coaching oder vielleicht auch Mentorship, das ist schon cool. Also ich finde, es ist so ein steiniger Weg, wurscht, was du machst, ob Kabarett oder Seifen verkaufen oder Eis, ich weiß es nicht, ja, alles ist erlaubt. ist es ja ein steiniger Weg. Also die Selbstständigkeit ist steinig und es geht ja auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist jahrelange Investition und Arbeit, die man da reinsteckt. Das wäre so ein Tipp. Ein weiterer Tipp ist durchhalten. Also wenn du aufgeben willst, don't do it. Mach noch mal ein bisschen weiter. Also wie oft ich aufgeben wollte. Also und wie oft ich mich bemitleidet habe. Und ich bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass ich immer wieder neue Kraft gefunden habe. Und diese neue Kraft habe ich gefunden durch meine Therapeutin, durch gute Freundinnen und Freunde natürlich. Durch, habe ich schon erwähnt, Sport. Ich finde sogar auch dafür ist es gut, also so ein gesundes Outlet zu haben. Weil, was ich zum Beispiel habe, ist, ich bin extrem verbissen. Das heißt, ich kann mich dann so verrennen in, ich muss noch dieses und jedes und ein Reel muss ich schneiden und dann muss ich noch drei neue Podcast-Menschen einladen und dann muss ich eigentlich, weiß ich nicht, und dann auf den Berg laufen und dann auf die Bühne und also zu viel. Und es ist voll okay, wenn man Leerläufe hat. Es ist voll okay und ich glaube, es gehört auch dazu. Also es gibt einfach Löcher. Es gibt Löcher, wo ich dann verzweifle, weil ich mir so denke, oh Gott, jetzt habe ich 3 Tage keine Arbeit. Was tue ich denn jetzt bloß? Vielleicht einfach mal entspannen, eine Runde. Ja, fällt mir sehr schwer.
Ja, ich wollte gerade sagen, voll. Ich glaube, ich tue das sehr ähnlich. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, diese Leerläufe aushalten zu lernen, weil anders, glaube ich, geht's auch gar nicht. Aber ich glaube, es ist ja wirklich ein Aushalten, weil ich habe am liebsten auch immer Action, und dass irgendwas ist und am liebsten viel.
Ja. Und ich bin dann auch so streng mit mir. Also dann ist irgendwas extrem gut gelaufen, aber dann denke ich mir, ja, aber A, B, C hier, wir können noch 5 andere Sachen auch gut machen. Ja, also es ist so never ending. Es ist ja eben, ich schreibe jetzt Bücher, dann habe ich den Podcast, dann mache ich meinen TikTok-Kanal und Instagram-Kanal und die Bühnenshows und die PR für die Bühnenshows. Also ich habe ja eh schon wieder 5 Jobs auf einmal, aber es reicht mir nicht. Also muss eh aufpassen.
Ich wollte gerade sagen, sonst gibt es dann ja auch eine zweite Auflage von Erfolgreich ins Burnout. Das wollen wir natürlich nicht.
Genau, ja.
Aber ich glaube, das ganz gut ist, was du gesagt hast mit Sport und so weiter. Und eben kannst du mit deinen Gedanken noch alleine sein, dass das ein guter Indikator ist, zu sagen, wo stehe ich eigentlich und wie geht es mir eigentlich. Das ist voll gut.
Genau, ja. Also auf sich schauen, mit sich selbst sprechen, so ein bisschen so, hey, wie geht's dir eigentlich? Das vergessen wir so. Wir fragen alle anderen, aber wir fragen uns selbst nicht. Und wenn dann wirklich, ich habe zum Beispiel die letzten Tage gemerkt, weil ich so ein bisschen kränklich war und dann nervös wurde, weil man muss ja produktiv sein hier in dieser wunderbaren Erfolgsgesellschaft. Und dann habe ich mir gedacht, stopp, du gehst jetzt eine Runde spazieren, ohne Handy, nichts. Du gehst jetzt einfach in den Wald. Das habe ich gemacht und gleich geht es mir besser und es ist alles so ein bisschen geordneter. Mhm. Ganz ein einfacher Tipp. So, lass das Handy zu Hause und geh spazieren. Halbe Stunde.
Reicht schon. Sollte machbar sein, hast du recht.
Ja, es ist wirklich machbar.
Das ist voll gut. Ja, Verena, der Podcast heißt ja Lunch Break Stories. Von dem her natürlich meine Frage auch, mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du denn eigentlich gerne mal deine Lunch Break verbringen, wenn du es dir aussuchen könntest?
Oh, ja, also was mir immer sofort einschießt, und das ist aber vielleicht ja, ist nicht so originell, aber Meryl Streep. Meryl Streep liebe ich. Ich liebe sie. Und sie ist so eine tolle Frau. Ich würde sie, glaube ich, gar nicht unbedingt irgendwas fragen wollen, sondern ich würde sie einfach gerne mit ihr abhängen. Ein Stündchen.
Sehr cool.
Fände ich toll. Ja. Ansonsten gibt es ganz reale Menschen, so mit meinem Podcast-Partner, dem Michael Musalek, gehe ich sehr gern Mittagessen. Der hat kaum Zeit für sowas, aber wenn, das, dann das freue ich mich sehr.
Ach, das ist ja so ein...
Ja, nur selbst. Na, du, der ist sehr beschäftigt einfach, sehr viel beschäftigt, aber ab und zu mal kann das schon vorkommen, ja. Ja, und sonst...
Ist ja auch voll die nette Geschichte, wie ihr zwei zusammengekommen seid und den Podcast gegründet habt. Ja. Hast du mir mal erzählt? Magst du das vielleicht im Podcast aussagen?
Ich finde ja,
das
sehr nett, ja, natürlich gerne. Also ich kannte ihn nicht und war aber ein Fan, weil ich habe ihn halt auf YouTube gesehen und im Fernsehen und so. Und er ist ja eine Koryphäe. Also er hat ja 20 Jahre oder so, dass er das Anton-Proksch-Institut geleitet hat. Also der Chef dort war, das ist das größte Suchtklinik Europas. Und naja, anyways, habe ich ihm dann eine E-Mail geschrieben und habe als Betreff geschrieben: Junge Alkoholikerin schickt Ihnen begeisterte Grüße. Und dann eine Lobes-E-Mail, wie fantastisch ich ihn finde und dass ich ihn einladen möchte zu meiner Show. Das war damals noch so diese Buchshow. Und dann hat er gemeint, dass da ist er nicht da, aber er würde mit mir auf einen Kaffee gehen oder frühstücken im Café Sperl. Und ich habe mir gedacht, na, hallo, aber yes, aber sofort. Und dann waren wir zusammen frühstücken im Café Sperl und ich habe ihm damals noch mein Manuskript ausgedruckt. Also das war dann so ein riesiger Haufen Zettel, den ich da gebracht habe, weil das Buch gab es noch nicht. Und habe ihm das feierlich überreicht. So, hier ist meine Geschichte, lesen Sie das. Das finden Sie großartig, glauben Sie mir. Und es war auch Liebe auf den ersten Blick. Also wir sind dann stundenlang gesessen und haben geplaudert. Und da meinte er gleich mal so, egal in welcher Form er mich unterstützen kann, er will mich gerne unterstützen. Und da war er dann bei meiner Lesung zu diesem Buch, war er dann da. Und dann hatte ich eben die Idee, dass wir zu zweit diesen Podcast machen. Und, ja, und da war er dann auch gleich Feuer und Flamme. Und das haben wir dann, ja, yeah,
ah,
23 haben wir das dann angefangen umzusetzen. Ja, mhm. Und seither gibt es diesen wunderbaren Podcast, Im Rausch des Lebens heißt er, ja. Genau.
Ja. Sehr cool. Wenn man jetzt noch mehr von dir hören, lesen, sehen möchte, Verena, wo kann man das?
Ja, also es gibt eine Homepage, Klassiker, verenatietze.com. Natürlich eben sehr gerne auch meinen Podcast. Da erzähle ich ganz viel von meiner Geschichte auch. Und eben der Professor Muselek gibt immer Tipps und Einsichten, wie man mit schwierigeren Themen umgehen kann. Wir sind da, glaube ich, momentan im Traumazyklus. Also was ist das überhaupt und was passiert da in der Kindheit vielleicht oder nicht? Oder ja, also sehr, sehr spannend momentan. Muselek und Tietze im Rausch des Lebens. Und ja, TikTok bin ich ganz viel unterwegs. Verena Tietze, auch Instagram Verena Tietze. Also da kann man mir überall folgen. Da gebe ich auch sehr gerne Tipps, was so den Alkoholkonsum angeht oder wie es mir eben auch geht auf dieser Reise raus aus dem Alkohol. Und sehr, sehr gerne auch natürlich mich besuchen, wenn ich auf der Bühne spiele. Da freue ich mich besonders. Da bin ich zum Beispiel am 19. April bin ich in der Kulisse in Wien und eben erstmals im Theater Akzent am 16. Mai, glaube ich, ist das. Da bin ich sehr aufgeregt, ja. Aber ja, ich hoffe auch, ich möchte dich auch sehr gerne einladen, dass du kommst.
Sehr, sehr gerne, Verena.
Und dir das anschaust. Ich muss
nur sagen, wann und ich bin da.
Ja, die, und sehr, sehr gerne. In beiden Terminen, ja, such dir einen aus.
Das suche ich mir aus. Na, will ich wirklich schauen. Ich wollte schon längstens kommen und es war wirklich, glaube ich, zweimal so, dass ich genau bei deinen Auftritten eine Moderation hatte.
Ja, schade.
Aber ich habe es mir wirklich immer wieder schon gehört, ah ja, schau, da spielst du und dann.
Ja, du bist ja auch so eine.
Aber es wird jetzt klappen.
Ja, du bist auch so umtriebig immer. Du bist ja auch immer sehr viel im Einsatz. Also, da sage ich auch, bitte schau auf dich, gell? Schau auf dich.
Damit so, ja, ich gehe nach. Kein Schmäh. Ich gehe nach unserem Interview, wir nehmen das jetzt am Nachmittag auf, ich gehe nachher dann auch noch nicht in den Wald, weil das dauert bei mir ein bisschen länger. Ich wohne mitten in der Stadt. Aber ich werde jetzt auch noch eine Spazierrunde machen.
Also das ist eine wunderbare Idee. Sehr gut. Das freut mich zu hören, du.
Ja. Super. Verena, allerletzte Frage noch. Mhm. Und zwar wird mich interessieren, die besten Tipps und Empfehlungen kommen immer von meinen Podcast-Gästen, wenn ich ihnen folgende Frage stelle. Und zwar gibt es so oft irgendwie so eine Sache, es gibt irgendein Ding, wo man seinen Freundinnen immer davon berichtet und sagt, das ist so cool, das müsst ihr mal ausprobieren oder dieses Buch müsst ihr mal gelesen haben oder diese Sportart müsst ihr machen. Also es gibt so Dinge, da kann man einfach nicht aufhören, darüber zu reden. Was ist das bei dir gerade im Moment? Gibt es da so eine Sache, wo du sagst, das ist so, das ist jetzt immer Gesprächsthema?
Immer Gesprächsthema.
Also oder gerne, oder wird von dir imitiert.
Ja, also nur weil wir es angesprochen haben, Kitesurfen ist was ganz was Tolles. Am Neusiedlersee kann man das zum Beispiel machen. Da kann man auch schön aufs glitzernde Wasser schauen und ein bisschen übers Leben nachdenken. Also Kitesurfen ist wirklich ganz arg, weil das, was so aufregend ist, ist, dass man muss halt den Kite steuern und dann muss man aufs Board achten und dann wird man da vom Wind gezogen und Wasser, Wind, Sonne, alle diese Elemente, dass der Kopf wirklich Zeit hat, auch auszuschalten. Also du kannst nicht an irgendwas anderes denken, außer ans Kitesurfen, und das finde ich ganz toll, wenn der Kopf mal eine Ruhe geben kann. Ja, und vielleicht ein kleiner Buchtipp, weil ich das momentan lese und mich das schon sehr beschäftigt. Das heißt The Myth of Normal von Gabor Maté. Ich empfehle es allerdings auf Deutsch, weil auf Englisch ist es ein bisschen anstrengend. Und der ist ein Therapeut, Arzt, Psychiater, und da geht es um den Zusammenhang zwischen eben so Trauma, traumatische Dinge und Krankheiten, also diese Verbindungen von Körper, Geist und Seele, und dass zum Beispiel Frauen, die besonders, weißt du, so People-Pleaser sind oder so besonders auf andere achten und besonders sich selbst aufgeben,
leichter chronische Erkrankungen haben.
Ganz, ganz genau. Ganz genau. Und Autoimmunerkrankungen haben. Und ich finde das, ich meine, das ist jetzt eine Anekdote aus einem sehr dicken Buch, aber diese Zusammenhänge erklärt er sehr schön, was da alles, und auch eben Addiction, also Sucht, und weil auch Sucht kommt immer irgendwo her. Da ist was passiert. Ein Trauma in der Kindheit oder irgendwas ist dir passiert, dass du eine Sucht entwickelst und du Alkohol brauchst, um zum Beispiel nicht mit deinen Gedanken alleine zu sein. Also das ist alles so verwoben, und ich finde, dass wir da noch viel mehr hinschauen dürfen, warum zum Beispiel Frauen dann auch Autoimmunerkrankungen haben oder chronische Erkrankungen, weil sie vielleicht so belastet sind und Frauen dann auch gar nicht so lernen, zum Beispiel ihre Wut rauszulassen oder ihre Trauer, ihren Ärger, alle diese Gefühle. Ich habe das auch alles unterdrückt damals und bin dadurch so krank geworden. Ja, also versuche da auch sehr, mich einzusetzen dafür, dass wir authentisch zu uns stehen können. Und das ist ein sehr interessantes Buch.
Wow, ja, das danke ist halt schön. Sehr, sehr cool. Und cool, dass du das jetzt auch mit dem Kitesurfing gesagt hast. Das ist total lustig. Es ist total lustig, weil ich mir erst diese Woche gedacht habe, boah, das wäre aber cool. Ich habe mir eine Netflix-Serie angeschaut, wo es eigentlich um Immobilien und Häuser in Frankreich geht.
Wirklich? Ich muss mir gleich aufschreiben, ne?
La Chance heißt die. Super cool. Taugt mir voll. Also ich liebe, also wenn du so auf High-End Immobilien stehst, dass man so quasi das sieht, so irgendwie coolen Touren und natürlich alles schön.
So wie Selling Sunset oder so.
Ja, es ist so nur halt die French Version und charmanter. Also weniger, ja, es ist wie, Selling Sunset gefällt mir nicht so gut, aber das ist wirklich sehr charmant, muss ich sagen. Ich habe es mir auch auf Französisch angeschaut, aber mit Untertitel. Und es ist eine Familie, die sind Immobilienmakler und die gehen halt auch als Hobby Kitesurfing. Also der Vater hat das irgendwie angefangen, macht das mit seinen 4 Söhnen. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, das schaut so cool aus. Und ich habe als Kind einen Windsurfing-Kurs gemacht, hat mir voll getaugt. Und dann aber nachher nie wieder was. Und jetzt habe ich das die Woche gesehen und gedacht, wo könnte man das machen? Aber jetzt, wo du gesagt hast, Neusiedler sehen, na bitte, muss ich nicht nach Mexiko.
Du, Julia, ich schlag dir was vor. Du fahrst einmal mit mir zum Neusiedlersee im Sommer.
Sehr gerne. Aber ja? ich nehme dich beim Wort, gell, Verena?
Ja, und dann packen wir deine Familie ein und dann zeige ich dir ein paar Tricks.
Na, also, ja, sehr gerne.
Man braucht ein bisschen, es ist nicht so ein Sport, wo du, weißt du, du stellst dich nicht drauf und kannst es. Man muss schon eine Woche lang einen Kurs machen, also man braucht ein bisschen Zeit. Das ist es halt. Es ist nicht so wie zum Yoga gehen und kannst gleich mitmachen. aber wenn du, anytime, Julia, anytime.
Sehr cool. Sehr gerne.
Gehe ich mit dir Kitesurfen.
Sehr gerne. Du, wenn der Neusiedler sie genug Wasser hat, ich hoffe, dann machen wir das.
Dann machen wir das.
Ja. Super. Vielen lieben Dank.
Das ist schon was Schönes. Ja, gerne.
Danke für das coole Gespräch. Dankeschön.
Ja, danke dir für die Einladung. Vorher habe ich mich riesig gefreut darüber. Ja. Schön war's. Sehr schön war's.
Sehr schön.
Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, damit ihr keine neuen Episoden mehr verpasst. Und wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, dann lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft enorm. Wenn ihr von Verena genauso wie ich nicht genug bekommen könnt, dann nominiert doch ihren Podcast Musalek und Tietze für den Ö3 Podcast Award. Das kann man noch bis Ende Februar. Sie und ihr Co-Host freuen sich riesig über eure Unterstützung. Und für alle, die Verena einmal live auf der Bühne erleben wollen, sie spielt das nächste Mal am 19. April in der Kulisse Wien und am 16. Mai im Theater Akzent. Geht hin, es lohnt sich. Das war's von mir. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann gibt es eine brandneue Episode der Lunchbreak Stories mit Viktoria Urbanek, die erfolgreiche Travel-Bloggerin ist. Bis dahin, bleibt inspiriert, bleibt neugierig und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja im Sommer am Neusiedlersee beim Kitesurfen. Alles Liebe und bis bald. Ciao.